Herzlich willkommen zur Ausfallnachricht. Ja, leider ist es wieder eine Ausfallnachricht, die euch hier vorgesetzt wird und keine vollwertige Folge. Es tut uns wirklich sehr leid. Wir haben aber leider einfach keinen Termin gefunden, weil die Martina aktuell fleißig am Auftreten ist, was ich sehr gut finde und was ihr hoffentlich auch sehr gut findet. Deswegen werdet ihr heute von mir, ja, nicht beglückt, aber zumindest für ein paar Minuten begleitet. Und ich dachte mir, irgendwas will ich euch natürlich bieten. Ihr sollt mit irgendwas hier rausgehen und hier nicht mit leeren Händen ankommen und dann auch noch mit leeren Händen wieder nach Hause gehen. Deswegen ich lese ja sehr gerne generell und ich lese auch sehr gerne die Reportagen. Reportagen ist ein Schweizer Magazin. Vielleicht habe ich davon im Podcast schon mal erzählt. Das würde mich jetzt nicht wundern, weil ich da gerne irgendwie Werbung für die mache. So, und ich habe eine Reportage gelesen über einen 14-jährigen Arbeitsmigranten aus Guatemala. Und ich fand das sehr, sehr mitreißend eigentlich und auch sehr eindrucksvoll, was die da durchmachen teilweise. Also Minderjährige, nicht nur teilweise, sondern mehrheitlich. So, ich lese jetzt einfach mal hier so ein bisschen Kontextinfos vor und dann starten wir mal rein in die Geschichte. Also, wie schon erwähnt, ja, der Protagonist dieser Geschichte ist der 14-jährige Marcos und der kommt aus Guatemala. Guatemala, ein Land in Südamerika, ist, wie so einige Länder in Südamerika, ist da Landbesitz und Vermögen. Als eine Folge der Kolonialzeit ist es extrem ungleich verteilt. Und dieses Land, das, also man sagt ja immer, die Länder, also die Geschichte ist ein einziges Auf und Ab. Es gibt nicht so viele Aufs, es gibt irgendwie mehr Ups in Guatemala. Jetzt fangen wir mal an, hier 1954. Da gab es mal einen demokratisch gewählten Präsidenten, der wurde von der CIA oder mit Hilfe der CIA aus dem Amt geputscht. Dann haben die Jahre, also Jahrzehnte lang sogar, eine Diktatur gehabt und auch einen Bürgerkrieg, der 250.000 Leuten, überwiegend Indigene, das Leben gekostet hat. Dann entstand ein System aus konservativen Eliten, die wiederum verhindert haben, dass es hier einen erneuten demokratischen Aufbruch gibt, bis dann 2023 tatsächlich ein Sozialdemokrat, der Bernardo Arevalo, die Wahlen gewonnen hat und gegen die Korruption im Land vorgehen will. Inwiefern das dann von Erfolg gekrönt ist oder ob das auch wirklich sein Vorhaben ist, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte natürlich, aber es gibt zumindest seit 2023 wieder zumindest einen Funken von Hoffnung. So, in Guatemala ist es so, dass 59% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben und vor allem die begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten, aber auch Erfahrungen mit Kartellgewalt und Naturkatastrophen sind Hauptgründe, warum Jahr für Jahr Zehntausende Leute das Land in Richtung USA verlassen. Und die USA, wie wir mitbekommen, sind ja nicht alle Einwohner so erfreut über die neuen Einwanderer, die die Arbeitsplätze besetzen. Ja, die Sache ist aber nicht so leicht. Das Ding ist nämlich, dass 2023 die Wirtschaft in den USA nach Ansicht von Ökonomen tatsächlich um 5,8% gewachsen ist, weil Migranten viele der Jobs in den Branchen übernommen haben, die die Amerikaner nicht so gerne übernehmen wollen. Also es ist hier Bauwesen, also viel eben auf dem Bau, verarbeitende Industrie. Was das zum Beispiel sein kann, werden wir gleich in der Reportage hören oder auch im Gesundheitswesen, die eben ohne die Migranten unbesetzt geblieben wären. So, und es kommen natürlich immer mehr Leute über die Grenze von Mexiko in die USA und diese Entwicklung, ja, ist irgendwie gleichzeitig mit der Entwicklung, dass sich 2024 55% der Amerikaner für eine Verringerung der Einwanderung ausgesprochen haben und das wiederum ist der höchste Wert seit 2001. So, es ist also für die Präsidentschaftswahlen jetzt ein extrem wichtiges Thema, wie mit der Migration umgegangen wird. Aber ich glaube, ihr habt schon den Eindruck, dass es eben nicht so sehr das eine oder das andere ist, sondern irgendwie das eine und das andere. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an mit der Geschichte. Ich lese euch jetzt mal hier so gute 2 Seiten vor. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was passiert, oder? Die Reportage heißt Kinder der Nachtschicht. Und die hat tatsächlich den 2. Platz vom True Story Award 2024 gewonnen. Also das ist ein renommierter Text, den ich jetzt hier zum Besten geben würde. Marcus Cooks war gerade 14 Jahre alt geworden, als er sich an einem Donnerstagabend im Februar 2022 seinen gummierten grünen Arbeitsoverall anzog. Die dazu passende Jacke war für seine schmalen Schultern viel zu groß. Er packte ein paar Gummistiefel mit Stahlkappen ein und zwei Paar Handschuhe, die er übereinander ziehen wollte, da schon kleinste Risse im Material zu chemischen Verbrennungen auf der Haut führen konnten. Während die anderen im Wohnwagen schliefen, fuhr sein Cousin ihn zur Putzschicht in einem Hühnerschlachthof im ländlichen Virginia. Er befindet sich an einer unscheinbaren Landstraße und ist von Hecken und einem hohen Metallzaun abgeschirmt. Das von Purdue Farms betriebene Werk verarbeitet pro Woche 1,2 Millionen Masthühner. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang liefern LKWs die Vögel an, die so dicht an dicht in Stahlkäfige gestopft sind, dass sie sich nicht bewegen können. Möwen kreisen über dem Betrieb, sie werden von den Schlachtabfällen im Müll angelockt. In einem abgedunkelten Tötungsraum werden die Hühner von Arbeitern kopfüber an einem Förderband aufgehängt. Sie werden mit Stromstößen betäubt und fahren dann an scharfen Messern vorbei, die ihnen den Hals durchtrennen. Im Entfederungsraum werden sie vom Förderband in einen Heißwasserbad getaucht, anschließend entfernen Maschinen ihnen Füße, Kopf und Eingeweide. Den Rest zerlegen Arbeiter in abpackbare Händchenteile. Wenn Markus und die anderen aus der Putzkolonne nach Mitternacht im Schlachthof eintrafen, lag ein Geruch von Verwesung in der Luft. Sie warteten durch ein Gemisch aus Wasser, Fett und Blut, das in einen Kanal ablief. Markus sammelte die Hähnchenteile auf, die von der Tagesschicht liegen gelassen worden waren. Dabei musste er sich beeilen. Bis 5 Uhr morgens musste der Betrieb wieder sauber sein. Er nahm die Abdeckgitter von dem Kanal und spritzte die Maschinen mit 50 Grad heißem Wasser aus einem Hochdruckschlauch ab. Markus war einige Monate zuvor aus einem Dorf in Guatemala an die Ostküste von Virginia gekommen. Bevor er aus Guatemala wegging, hatte seine Familie, die unter den Nachwirkungen der Pandemie litt, Schwierigkeiten, die Stromrechnung zu bezahlen. Sie mussten auf Mahlzeiten verzichten und konnten sich keinen Milchersatzpulver für seine Schwester leisten. Seine Eltern wurden immer verzweifelter. Sie wussten, dass man Erwachsene an der US-Grenze zurückschickt, unbegleiteten Minderjährigen die Einreise aber erlaubt wird. Die Politik geht auf ein Gesetz aus dem Jahr 2008 zurück, das Kinder davor schützen sollte, dass ihnen in mexikanischen Grenzstädten etwas zustößt. Dieses Schlupfloch hat sich in anderthalb Jahrzehnten in Zentralamerika rumgesprochen. Markus' Eltern entschieden also, dass er sich in den Norden aufmachen sollte, um einen Weg zu finden, Geld zu verdienen. Sie nahmen einen Kredit. Oh, vielleicht lässt auch mal einfach so einen Versprecher drinnen für die Authentizität. Sie nahmen einen Kredit auf ihren Grundbesitz auf, um einen Kojoten zu bezahlen. Eigentlich ein Schleuser, in diesem Fall aber eher eine Art Reisevermittler. Er sollte Markus helfen, in die USA zu gelangen, ohne gekidnappt zu werden oder verletzt zu werden. Markus schlug sich zu seiner Cousine in Parksley durch, eine Gemeinde mit 800 Einwohnern, die zwischen dem Purdue-Werk und einem anderen großen Hühnermastbetrieb von Tyson Foods liegt. Im Zuhause seiner erwachsenen Cousine Antonia De Calmo war es bereits sehr eng. Sie lebte mit ihrem Mann und 4 Kindern in einem Trailerpark namens Dreamland, war aber bereit, Markus aufzunehmen, nachdem seine Mutter ihrem Telefon unter Tränen erklärte, dass es für ihre Familie keine andere Möglichkeit mehr gab. Laut US-Bundesrecht dürfen Minderjährige wegen der hohen Verletzungsgefahr nicht als Reinigungskräfte in Schlachthöfen arbeiten. Aber mithilfe eines Klassenkameraden, der bereits im Werk arbeitete, besorgte Markus sich falsche Dokumente, die ihn unter falschem Namen als einen Mann in seinen 20ern auswiesen. Arbeiter erzählten, dass ein Drittel des nächtlichen Reinigungstrupps des Purdue-Werks aus Kindern bestand. Die Arbeit war anstrengender, als Markus gedacht hatte. Aber er wurde auch besser bezahlt, als er es sich je hätte träumen lassen. Er bekam $100 für jede 6-Stunden-Schicht. Das war mehr, als er zu Hause in einem Monat verdienen konnte. Nachdem Markus die Maschinen abgespritzt hatte, schrubbte er Blut und Fett von den Stahlteilen. Dazu werden Chemikalien verwendet, die bei Hautkontakt Blasen hervorrufen, die wiederum erst nach Monaten wieder abheilen. Gegen 2.30 Uhr nachts meinte Markus im Entbeinungsbereich den Fetzen eines Gummihandschuhs im Förderband zu sehen und griff hinein. Ein Kollege auf der anderen Seite der Fabrik hatte sie eingeschaltet. Er hatte nicht gesehen, dass Markus an der Produktionslinie kniete und den linken Arm weit hineingestreckt hatte. Das Förderband riss den Ärmel von Markus viel zu weit der Jacke mit sich und schleifte ihn über den Boden. Plastikzähne bohrten sich durch seine Muskeln und rissen seinen Unterarm bis auf die Knochen auf. Nachdem man seine Schreie gehört und den Strom abgeschaltet hatte, hing sein Arm nur noch schlaff an ihm herunter. Ein tiefer, dreieckiger Schnitt klaffte auf seiner gesamten Länge. Zwischen Ellbogen und Handgelenk hing ein Strang aus weißen Sehnen heraus, der Markus' Kollegen in Schrecken versetzte. An ihren Gesichtern konnte er ablesen, dass etwas Schreckliches geschehen war, aber er spürte keinerlei Schmerz, als das Blut aus seiner Wunde zu schießen begann und er das Bewusstsein verlor. Eine Vorgesetzte rief beim Notruf an, um den Unfall zu melden. »Wir wissen nicht, was wir tun sollen«, sagte sie mit panischer Stimme. »Er verblutet!« Der Mann in der Leitstelle ging einen Katalog von Fragen zum Zustand des Patienten durch. »Wie alt ist die verletzte Person?« Die Vorgesetzte antwortete nicht. »Was würden Sie denn schätzen?« Wieder keine Antwort. »So in den 20ern, 30ern«, fragte er. Machte die Vorgesetzte mit zitternder Stimme und legte auf. Als sie seine Täter eintrafen, wurde ein massiver Blutverlust gemeldet und Markus für eine Not-OP in die Unfallchirurgie nach Baltimore geflogen. Er verbrachte 2 Wochen im Krankenhaus, in denen sich das Klinikpersonal wunderte, warum die Papiere des Jungen ihn als erwachsenen Mann namens Francisco auswiesen. Am Morgen nach Markus' Unfall fingen die Arbeiter in Dreamland an, darüber zu reden, dass einem Kind im Werk fast der Arm abgerissen worden war. Die Nachricht verbreitete sich in der ganzen Siedlung. Es hatte seine Gründe, warum Schichtleiter, Lehrer, Bundeskontrolleure und sogar Polizeibeamte wegen der im Schlachthof arbeitenden Kinder jahrelang nichts gesagt hatten. Jedem war klar, dass sie unter extremem Druck standen, Geld zu verdienen, um ihre Reiseschulden abzubezahlen und ihre Familien in der Heimat zu unterstützen. Aber jetzt, da ein Achtklässler im Krankenhaus lag, fragten sich viele, ob es falsch gewesen war, so lange stillzuhalten. So, das war der Ausschnitt aus der kleinen Reportage. Wer Interesse hat, noch irgendwie mehr von dieser Geschichte zu hören, meldet euch. Ich erzähle sehr, sehr gerne, wie es da weitergegangen ist. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und in diesem Sinne, ich glaube, ihr habt ein bisschen was zumindest bekommen, auch wenn es keine ganze Folge ist. Sorry nochmal, wir werden schauen, wieder einen Termin irgendwie auszumachen. Und dann gibt es auch weiter wieder hier ordentlich was von der Parkuhr. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.